Hey, da bin ich wieder in meinem Podcast Café Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Bevor ich tief hineingehe in das Thema, das ich heute habe, kannst du dir dein Schreibzeug, deine Bibel holen, was immer du willst oder eine Tasse Kaffee. Und ich mache eine kleine Pause und bin dann gleich zurück. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Mein Thema heute ist, was tun in Krisenzeiten oder wie komme ich durch eine Krise? Es gibt sicherlich viele Angebote, es gibt Therapien, es gibt alle möglichen Sachen und die sind gut. Es ist gut, wenn jemand, der ein Trauma hat, eine Traumatherapie bekommt. Es ist gut, wenn jemand Missbrauch erlebt hat, entsprechende Therapien in Anspruch zu nehmen. Es ist gut, durch alle diese Krisen mit Fachleuten zu kommen. Aber ich möchte heute sprechen über den besten Therapeuten, den es gibt und über die beste Art, durch eine Krisenzeit hindurchzukommen. Ich kann mich noch entsinnen, ich war im Studium, wir waren 2 Jahre verheiratet, das Studium neigte sich dem Ende zu, ich war in den schriftlichen Arbeiten und meine wunderbare Frau war schwanger mit unserem ersten Kind und dann plötzlich ganz in den frühen Morgenstunden verlor sie dieses Kind. Und das Einzige, was ich erlebt habe in meinem Studium, ich habe Theologie studiert, war, dass mir der Bibelvers gegeben wurde, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ganz ehrlich, es war nicht ein bisschen Trost in diesem Vers und wir wussten nicht und niemand konnte uns helfen oder hat uns geholfen, wie wir durch diese Krise gehen konnten. Gott war gnädig zu uns und er hat die Wunden geheilt. So nach dieser Fehlgeburt, in der nächsten Schwangerschaft diagnostizierten die Ärzte eine Verkürzung des Muttermundes und Ulrike wurde dann entsprechend behandelt und musste liegen. So alle unsere folgenden Kinder, insgesamt 4 Söhne, sind gesund auf die Welt gekommen und die Schwangerschaften waren gut. Was ich damit sagen will ist, es gab niemanden, der in dieser Krise geholfen hätte, mitten in Prüfungen zu stecken und gleichzeitig ein Baby zu verlieren. Das war schon eine Krise. Das war schon etwas, was wirklich herausfordernd war. Der Heilige Geist hat später uns gezeigt, wie wir diese Dinge auch im Nachhinein noch aufarbeiten konnten. Aber ich sag dir heute Morgen, du kannst in eine Therapie gehen, du kannst dich einem Therapeuten anvertrauen und du wirst noch Hilfe bekommen. Aber die beste Hilfe ist immer noch bei dem, der dich gemacht hat, bei deinem Schöpfer, bei deinem Hersteller, hätte ich fast gesagt, bei dem, der dich kreiert hat. Und im Alten Testament gibt es eine Situation, in der David richtig Stress hat, eine richtige Krise hat. David war eigentlich schon gesalbt worden mit etwa 18 Jahren, um König in Israel zu sein, aber Saul war noch auf dem Thron und David lernte einfach in dieser Situation zu warten auf den Augenblick, dem Gott ihn geben würde. Und dann hat er dann sich den Philistern angebiedert, um mit ihnen zusammen Krieg zu führen, aber an einem Punkt lehnten die Philister seine Hilfe ab und sagten ihm, wir können dich nicht brauchen, wir möchten dich nicht dabei haben. Es war die Sorge da, dass David sich dann doch nicht so loyal erzeigen würde und sich gegen die Philister wenden würde. Nun, David war mit seinen Leuten schon eine ganze Weile weg von zu Hause. Er lebte in der Stadt Ziklag. Und als sie dann zurückkamen, er und seine Leute, fanden sie die Stadt in Brand. Die Amalekiter, Feinde, waren eingefallen. Sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Niemand war umgekommen, aber sie waren als Geiseln mitgenommen worden. Und jetzt kommt David mit seinen Männern zurück in die Stadt und sie sieht, die Stadt brennt. Keiner findet seine Frau, keiner findet seine Söhne und Töchter, alle weggeführt. Und David und die Männer und das restliche Volk erheben ihre Stimme und weinen so lange, bis sie keine Tränen mehr haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal Männer hast weinen sehen. Sie weinen, bis sie keine Tränen mehr haben. Und dann bedrängen sie David und heben Steine auf, um ihn zu steinigen. Weil ihre Seelen waren so verwundet und waren so erbittert, dass sie keine andere Lösung wussten, als ihren Zorn und ihre Not und ihre Wunden und ihre Verletzungen an David auszulassen. Was aber macht David? Was tut er? Sagt er, wow, 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 langsam, ich bin in derselben Situation. Es gibt eine ganz klare Aussage. David aber, ja, also er macht nicht das Gleiche. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Du findest diese Situation in 1. Samuel 30. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Nun, so wie ich David aus der Bibel kenne und wie ich seine Psalmen kenne, hat er sich mit Sicherheit zurückgezogen und hat angefangen, sein Herz dem Herrn zu öffnen, mit ihm darüber zu sprechen und ihm ja Loblieder zu singen, dann darüber zu singen, wie er Gott erlebt. Und an vielen Stellen kommt raus, dass David fest überzeugt war und fest glaubte an die Güte Gottes, an die Gerechtigkeit Gottes und an die Herrlichkeit Gottes und daran, dass Gott die Not seiner Gerechten sieht. Und David wusste, er ist gerecht. Er war ein Freund Gottes. Und er verbrachte Zeit mit seinem Gott. Das war das Erste. Wir lesen hier nicht, wie lange und wir wissen nicht, wie viel, aber David suchte die Nähe und die Gegenwart Gottes mitten in der Krise. Wir wissen, dass, wenn eine Krise kommt, 1000 Gedanken anfangen, auf uns einzuprasseln. Aber wir wissen auch, dass wir unter dem neuen Bund als Christen nicht diesen Gedanken ausgeliefert sind, sondern uns wenden können an das Wort Gottes und die Wahrheit dort zu suchen. Und eine dieser Wahrheiten ist, dass Gott ständig und kontinuierlich bei uns ist. Er ist erreichbar, er ist nah denen, die ihn suchen, er ist bei uns. Und wir können Gemeinschaft mit ihm haben und können uns hinsetzen und uns einfach von ihm lieben lassen, mitten in der Krise. Es geht ja in der Krise auch um unser Herz. Und in Sprüche 4,23 sagt die Bibel, über allen Dingen, vor allem bewahre dein Herz, denn daraus fließt das Leben. Das ist ein Schlüssel in einer Krise. Vor allen Dingen bewahre, behüte dein Herz, denn daraus fließt das Leben. Nun, David tut genau das. Er geht in die Gegenwart Gottes und erlaubt diesem himmlischen Vater sein Herz zu berühren und er bewahrt sein Herz. Er zahlt nicht mit gleicher Münze heim, er erhebt keinen Stein, er bringt nicht seine Verbitterung zum Ausdruck. Ich bin überzeugt, er lässt Vergebung fließen zu den Amalekitern und geht so lange und so tief in diese Zeit mit Gott, bis sein Herz erfüllt ist von dem Vertrauen, dass Gott sich um seine Frau, um seine Kinder kümmert und auch um Frau und Kinder der Mitstreiter, der anderen Männer und des restlichen Volkes. Und dann kommt er zurück aus dieser Zeit und er geht zum Priester und er sagt, bring mir das Ephod her. Und dann lesen wir in Vers 8, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen, werde ich sie einholen. Im hebräischen Denken ist es konträr zum griechischen Denken. Das griechische Denken setzt den Verstand über das Herz. Das heißt, Argumente, Ergründungen, Nachdenken, Wissen steht über allem. Im hebräischen Denken ist das Herz das Erste und dann der Verstand. Und wenn das Herz zuerst kommt, bedeutet das für den hebräisch Denkenden, was sagt Gott zu meiner Situation? Was sagt Gott, was ich tun soll? Und David macht genau das hier. Hier finden wir das. Was sagst du? Soll ich diese Horde nachjagen? Was denkst du? Werde ich sie einholen? Und die Antwort kommt dann ziemlich schnell. Jage ihnen nach, du wirst sie einholen und wirst Rettung verschaffen. Und David gehorcht und tut das. Er tut das mit einem heilen und gesunden Herzen. Sein Motiv ist nicht Rache. Sein Motiv ist nicht Zerstörung. Sein Motiv ist Rettung. Rettung. Er und seine 400 Mann. 200 Mann sind zu müde. Die bleiben an einem Bach sitzen, den die anderen 200 und David überqueren. Und sie haben genug zu essen und zu trinken. Und sie treffen einen Burschen, der Knecht ist von einem Amalekiter und der genau weiß, wo die Amalekiter sich befinden. Und David schlägt dann die Amalekiter vom Morgen bis zum Abend des folgenden Tages. Keiner von ihnen entkommt, außer 400 Burschen, die entflohen sind. Und David rettet alles, was die Amalekiter mitgenommen haben, seine beiden Frauen rettet er auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas. David brachte alles zurück. Und sie nahmen alle Schafe und Rinder, trieben das Vieh vor sich her und sie sprachen, das ist die Beute Davids. Und in seiner Gesundheit des Herzens und in seiner Großzügigkeit teilt er die Beute nicht nur unter die 200, die bei ihm waren, sondern er teilt sie unter die 400 Männer, sodass die, die gewartet haben, die sich ausgeruht haben, dieselbe Beute erhalten wie die, die gekämpft haben. Nun, was will ich dir damit sagen? Krisenzeiten schaffen Veränderung. Natürlich schaffen sie Veränderung. Sie bewirken irgendwelche Dinge. Aber Krisenzeiten müssen keine Zeiten sein, in denen wir traumatisiert werden und dann traumatisiert durchs Leben gehen. Oder mit Angst erfüllt werden und diesen Situationen beim nächsten Mal angstvoll gegenüberstehen. Krisenzeiten sind Zeiten, in denen wir die Gegenwart unseres Gottes und die Gegenwart des lebendigen Gottes intensivst erleben können, vorausgesetzt, wir lassen uns darauf ein. Das ist die Voraussetzung, dass wir das Vertrauen haben in den Heiligen Geist, der uns in die Gegenwart Gottes führt, und wir lassen uns darauf ein. Es geht nicht nach dem Motto, wir müssen etwas tun. Es geht nach dem Motto, wir brauchen unseren Gott. Und wir gehen zu unserem Gott. Und es geht auch nicht nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist eine Lüge, die Zeit heilt überhaupt keine Wunden. Wunden und zerbrochene Herzen werden in der Gegenwart Gottes und vom Heiligen Geist geheilt. Darum brauchst du diese Zeit. Dieser kurze Satz, David stärkte sich in seinem Gott, ist wie ein Programm für unser Leben, für Traumabewältigung, für unsere zerbrochenen Herzen, für katastrophale Situationen, für schlechte Nachrichten. Ich bin überzeugt in meinem Herzen, auch nach dem, was ich selber erlebt habe, dass wenn wir uns in unserem Gott stärken, unser Gott zu uns spricht und unser Gott uns ein klares Bild gibt. Wenn du zum Beispiel Jesaja 40 liest, dann liest du eine Art Programm, das Gott seinem Volk gibt nach jahrelanger Gefangenschaft, um die Traumata der Gefangenschaft zu heilen. Und er malt ihnen ein Bild von sich selber, wie er wirklich ist. Wir brauchen solche gemalten Bilder vom Heiligen Geist, entweder aus dem Wort Gottes oder vielleicht in der Begegnung auch mit Menschen, die prophetisch begabt sind, oder in Dingen, die der Heilige Geist in unser Herz hineinspricht, in Visionen, in Träume. Aber Schlüssel ist immer die Stärkung in unserem lebendigen Gott. Unser Gott ist nicht ein toter Götze, zu dem wir reden und kommt nichts zurück. Unser Gott ist ein Gott, mit dem wir reden können. Die Bibel redet von Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit Jesus. Das ist eine Beziehung, und Beziehung lebt von Fragen und Antworten. Sie lebt von Ansprechen und Zurückansprechen. Das ist Gemeinschaft. Wir haben keine Gemeinschaft in einer Ehe, wenn wir nicht einander fragen, nicht miteinander reden, keine Kommunikation haben. Kommunikation ist etwas, was Gott uns gegeben hat und was uns auszeichnet über dem Rest der Kreatur. So, du kannst dich, wenn du in Krisenzeiten bist, in deinem Gott stärken. Nimm dir einfach deine Bibel, dein Notizbuch, was du sonst noch brauchst, und zieh dich zurück. Es ist legitim. Und wenn du in deiner Wohnung und in deiner Familie keinen Rückzugsort hast, dann such dir einen Platz. Entweder in der Natur. Ich habe jetzt im Frühling, im Sommer und im Herbst, ich habe so einen favorisierten Platz, eine Bank, wo ich weit gucken kann, wo ich oft bin und mit meinem Gott rede. Und du kannst dir so einen Platz suchen, und dann kannst du dich stärken in deinem Gott. Du darfst dann auch dein Herz ausschütten. Du darfst es ihm sagen, er kennt es sowieso, und du darfst es ihm ausschütten. Aber lass es nicht bei dem Ausschütten bleiben. Geh hinüber in die Anbetung dieses wunderbaren Gottes, dem nichts unmöglich ist. Ja, er ist der Gott, der das Meer teilt, und für ihn ist wirklich unmöglich und geht nicht, keine Option. Er ist ein großer Gott, und er wird sich dir offenbaren, so wie hier bei David, und er wird dir klare Antworten auf Fragen geben, was du tun sollst. Ich bin überzeugt davon. Wenn ich weiß nicht, wie ich heute reagieren würde, aber mit zu 100% würde ich anders reagieren wie damals, als diese Fehlgeburt passiert ist. Und das hat sich auch schon in der Folge der nächsten Schwangerschaften erwiesen. Unser erstes lebendig geborenes Kind war eine Frühgeburt, und ich habe viel Zeit damit verbracht, diesem Kind im Brutkasten die Hände aufzulegen, Leben da reinzusprechen, den Körper, den Organismus und den Geist dieses Kindes zu ermutigen. Und wir sind froh, heute ist das ein gestandener Mann, der ganz normal sich entwickelt hat und wo keine Folgen zurückgeblieben sind, und alle anderen Kinder danach sind ganz normal ausgetragen worden. Siehst du, Gott ist ein Gott, der wirklich eingreift, der wirklich kommt. Eine Krisenzeit ist keine Zeit der Zerstörung. Eine Krisenzeit ist eine Zeit der Stärkung, eine Zeit des Wachsens, eine Zeit der Reife. Wenn du wie David dich selber in deinem Gott stärkst und du lernst ihn kennen, du lernst vielleicht eine andere Seite von ihm kennen, du lernst ihn auf jeden Fall kennen. Er ist dein liebender Vater. Du lernst den Heiligen Geist kennen. Er ist ein guter und liebender Heiliger Geist. Und er hat keine schlechten Gedanken über dich. Im Gegenteil, er hat gute Gedanken über dich. Er denkt gut über dich. Er liebt dich. Und ich ermutige dich, in Krisenzeit dich zu stärken in deinem Gott. Ich möchte noch ein Gebet beten für dich. Vater, ich danke dir, dass du jede Krisenzeit kennst. Und Krisenzeiten sind keine Zeiten, wo du uns alleine lässt. Nein, im Gegenteil, du bist nahe bei uns, und du willst, dass der Gerechte lebt, nicht dass er umkommt. Danke, dass du eine Lösung hast, und danke, dass du darauf wartest, dass wir auf deinen Schoß kommen und uns an deine Brust legen und uns stärken in dir. Heiliger Geist, hilf uns dabei. Hilf uns, uns zu stärken in unserem Gott. Und in den Krisenzeiten unseren Gott so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Danke, Heiliger Geist, für deine Güte und Gnade, die du uns gibst, heute und für immer. Amen. sei diesem lebendigen Gott anbefohlen und ich ermutige dich und ich bin gewiss, du wirst in der Krisenzeit seine Herrlichkeit erleben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.